Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Glauben ohne Gott, wie kann das gehen? Steigen wir mal ein mit dem Buddhismus. Schließlich gilt der als atheistische Religion. Die Beziehung zu irgendeinem Gott ist nicht notwendig. Wenn man aber beobachtet, wie Menschen, egal ob in Taiwan, Vietnam oder Deutschland, vor Buddha-Statuen niederknien, da kann man schnell einen ganz anderen Eindruck bekommen. An wen oder was richten sich Gebet und Ehrerbietung denn dann? Melina Reinecke hat nachgefragt. Wie halten BuddhistInnen es mit Gott?
Als sie den Tempel betreten haben, haben sie sich verbeugt. Nachher, wenn die Meditation beginnt, werden sie wieder die Hände vor der Brust zusammenführen und sich verneigen. Dreimal vor der goldenen Buddha-Figur auf dem Altar, einmal vor Shifu, ihrer buddhistischen Lehrerin. Lucy und Ruben praktizieren Buddhismus im Miao-Fa-Zentrum in Berlin, üben, ihre Gedanken, ihre Konzepte und ihr Ego hinter sich zu lassen. Dass es keinen Gott gibt, davon sind sie überzeugt. Keinen Schöpfer und auch kein Ich, nur unpersönliches Bewusstsein. Und doch kennt ihre Praxis ein Du, ein Gegenüber, mit dem sie in Dialog treten, das angerufen und verehrt wird, Buddha. Wir sitzen im Vorraum des Meditationszentrums. Auf dem Holztisch steht eine Kanne Tee. Lucy versucht zu erklären, warum sie sich vor einer Statue verbeugt.
Also wir als Taiwanerin sind sehr daran gewöhnt, also wir machen schon in der Schule als Kinder, wir verbeugen uns immer vor der Lehrer. Und wenn man sagt, ah, das ist eine Buddha-Statue, und wenn ich Respekt, also das hat immer mit Respekt zu tun. Und wenn man das gemacht hat, und dann, ich fühle mich viel ruhiger. Und ich betrachte diese Statue nicht nur als Statue, sondern als ob der wirklich Buddha da ist.
Ruben kommt ursprünglich aus Venezuela, hat sich das Verbeugen erst angewöhnen müssen. Inhaltlich teilt er aber Lucys Sicht.
Natürlich, die Statue repräsentiert den historischen Buddha.
Gleichzeitig fügt er hinzu, verkörpere Buddha wiederum einen Zustand, den der Erleuchtung, in dem die Konzepte von Persönlichkeit und Zeitlichkeit bedeutungslos seien. Man verbeuge sich nur oberflächlich vor einer Person und eigentlich vor der allgemeinen Buddha-Natur, dem Potenzial in jedem Lebewesen auch diesen Erleuchtungszustand zu erreichen, erklärt Ruben. Dieser Zustand kann auch göttliche Wirklichkeit genannt werden, meint der katholische Theologe Daniel Rummel. Die Meditationspraxis und die mit ihr einhergehenden Einsichten seien gar nicht exklusiv buddhistisch. Das Christentum zum Beispiel kenne eine lange stille Tradition, so das Ergebnis von Rummels religionsvergleichenden Studien über den Buddhismus und das Christentum. Ob im 3. Jahrhundert nach Christus in der ägyptischen Wüste oder im Mittelalter in Deutschland unter dem Begriff Kontemplation, die vorneuzeitlichen Christen hätten viel meditiert und Gott dabei primär unpersönlich als ein unaussprechliches Geheimnis erfahren, von dem man sich eben kein Bildnis machen sollte.
Wenn wir Worte benutzen, dann beschreiben wir häufig Dinge. Und wenn wir jetzt das Wort Gott benutzen, da gibt es einen wunderbaren Aufsatz von Karl Rahner, dass das Wort Gott das Wort vor dem Schweigen ist, das es eigentlich meint. Und wenn ich jetzt das Wort göttliche Wirklichkeit benutze, dann benutze ich das, weil ich kein besseres habe. Warum habe ich kein besseres? Weil ich nur mit ihnen sprechen kann aus der Beschränktheit meiner menschlichen, im buddhistischen Sinn samsarischen Existenz, im christlichen Sinn sündhaften Existenz, dann benutze ich das Wort göttliche Wirklichkeit für das, was hinter diesen Worten liegt.
Spannenderweise, sagt er, habe diese letzte Wirklichkeit sowohl im Christentum als auch im Buddhismus eine erlösende Dimension.
Wenn ich diese Wirklichkeit Gottes erfahre, werde ich aus der leidhaften Existenz meines Daseins erlöst. Und nichts anderes geschieht im Buddhismus. Und deswegen ist es eigentlich diese Perspektive, die mich auch im Buddhismus von einer göttlichen Wirklichkeit reden lässt. Und ich habe da auch mit meinen buddhistischen Freundinnen und Freunden selten ein Problem, ja.
In den christlichen Kulturen sei diese Erfahrung von Göttlichkeit mit der Aufklärung weitestgehend verloren gegangen. Im Buddhismus hingegen gehe es immer noch darum, sich als das individuelle Subjekt, als das man sich im Alltag wahrnehme, aufzulösen und eins zu werden mit dem Transzendenten. Um sich emotional und intellektuell auf diese Erfahrung einzustimmen, sollen sich Buddhistinnen nicht nur in Demut verneigen, sondern dabei das Herz-Sutra rezitieren, das die zentralen Annahmen der buddhistischen Philosophie enthält.
Und dann klingt der Gong. Und man kann sagen, all diese Gedanken, all diese Ideen von mir selbst, Nirvana, ich auf dem Weg zum Ziel, ja, das sind auch wieder nur Ideen. Und wir sind im Reich der Ideen, das ist dieses Ufer. Und um uns zu erlösen an diesem Ufer, ist was aufgestellt? Die Weisheit, vom anderen Ufer. Das heißt, es gibt eine Anrufung des Geistes vom anderen Ufer, der in den Geist eingeladen wird, der verloren ist. Und dann ist still. Man lässt das eigene Denken ausreden, im wahrsten Sinne des Wortes.
Einigen Buddhistinnen genügt die Stille. Die Zen-Meisterin Doris Zölz findet es irreführend, sich erst ein Gegenüber vorzustellen, um danach die Idee von Dualität wieder fallen zu lassen. Sie kann trotzdem nachvollziehen, warum sich solche Rituale in vielen Schulen des Buddhismus etabliert haben.
Aber es ist so, dass die Sehnsucht des Menschen so groß ist, etwas Heiliges zu haben, etwas Gutes zu haben, etwas, was einen beschützt, was einem hilft. Und deswegen ist der Ausdruck des Religiösen auch ein Ausdruck der menschlichen Bedürftigkeit, Hilfe von außen zu bekommen.
Damit können auch Lucy und Ruben sich identifizieren. Sie sehen sich in einem Zwischenstadium, gelenkt von weltlichen Bedürfnissen, doch auf dem Weg zur tieferen Einsicht.
Ja, momentan, wir denken in diese Dualität, aber wenn wir diese Erleuchtung bekommen, dann das ist diese Dualität werde, wie heißt das, gelöscht.
Ja, das, ja, genau, dann gibt es kein Dualität. Das ist ein sehr guter Punkt. Ich denke, dieses Gefühl ist so stark und so schön, weil wenn man so Respekt, sehr, sehr tief Respekt zeigt, dann man ist sehr nah am Buddha-Natur. Man hat nicht so viel Gedanken und ich verbeuge mich vor Buddha, ich verbeuge mich auch vor mir selber. Mhm. Weil Buddha, ich bin dann in dem Moment ohne Gedanken auch Buddha.
Mittlerweile hat sich der Vorraum des Tempels gefüllt. In wenigen Minuten beginnt die Meditation. Shifu Simplicity, buddhistische Nonne und Leiterin des Zentrums, hat gerade noch ein paar Meditationseinfänger in die Atemtechnik eingeführt und setzt sich jetzt noch kurz zu uns dazu. Sie ist der Meinung, dass es nicht sinnvoll ist, im Buddhismus von Gott zu sprechen. Für sie ist der Begriff vom modernen Christentum geprägt und damit von einer Logik, die nicht zum Buddhismus passt.
Gott ist ja eher etwas im Außen. Es gibt eine Dualität. Es wird gelehrt, wir können Gott nicht wirklich ebenbürtig sein. Und im Buddhismus ist es ganz anders. Buddha lehrt uns, dass wir alle Buddha werden können. Und im Buddhismus gibt es auch keinen Kreator der Welt, sondern die Welt ist kreiert durch unser eigenes Karma. Also es gibt verschiedene Ansätze, wie wir die materielle Welt erklären, aber da gibt es keinen Schöpfer. Und das Ziel des Buddhismus ist, dass wir aus dem Kreis der Wiedergeburten ausbrechen, der im Wesentlichen dadurch überhaupt erst existiert, dass wir angehaftet sind an der Vorstellung von einem eigenständigen Selbst. Und wenn man das auflösen kann durch seine innere Praxis, dann kann man sich verbinden mit der Leerheit aller Phänomene und dann noch eine Stufe weiter seine Buddha-Natur realisieren, die aber jenseits ist von Dualität von Ich und Du oder Innen und Außen, eins, mehrere. Und das kann man in Worte nicht mehr fassen.
Zen-Meisterin Doris Zölz probiert es trotzdem.
Es ist die Erfahrung, im Fluss zu sein und nicht identifiziert zu sein mit den Wellen.